Samstagsuni im Sommersemester 2017. Einführung in den Islam. Achter Vortrag. Professor Dr. Tim Epkenhans. Islam als politisches System. Die Islamische Republik Iran und die Zukunft des Islamismus.
Ja, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank. Auch von meiner Seite alles Gute. Ich habe die Samstagsuniversität immer mitbekommen und ich finde das ein ganz wichtiges Forum, dass die Universität die Gelegenheit hat, auch nach außen zu wirken. Für mich ist das heute hier ganz privat natürlich interessant, weil in der Islamwissenschaft würde ich niemals im Audimax sonst auftreten können. Also das befriedigt natürlich auch so meine persönliche Eitelkeit. Das sehen Sie mir hoffentlich nach. Also das finde ich sehr schön und ich freue mich auch über die rege Nachfrage. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass Iran natürlich ein extrem kontroverses und wichtiges Thema ist, gerade auch aus der Perspektive der Stadt Freiburg, die ja bereits seit langen Jahren eine Kooperation mit der Stadt Isfahan unterhält. Auch ich mit der Universität Isfahan, also über die Universität Freiburg, sodass ich halt in der letzten Woche noch mit Kolleginnen und Kollegen hier aus Freiburg auch in Isfahan und Mashhad sein durfte, wo wir versucht haben, dieser Kooperation auch so eine Art akademisches Sediment zu geben, was hoffentlich auch funktioniert. Auf der anderen Seite, und das wird Ihnen auch klar sein, wenn Sie über Iran reden, sehen Sie häufig das hier. Wir haben einen recht teilweise forensischen Diskurs, der Irre von Teheran. Gabriel empfängt nicht seinen Kollegen Zarif, sondern den Mullah-Minister. Sehr schön auch zeigen die Mullahs ihr Putins-Raketen, also eine schöne Zusammenkunft von verschiedenen Bedrohungsszenarien, die wir in den letzten Jahren immer häufiger gesehen haben. Und natürlich kann ich auch hier nicht diese Perzeption, die gerade im Westen oder nicht nur im Westen über den Iran herrscht, korrigieren, beziehungsweise ich kann Ihnen keine deutlich alternative Narrative anbieten, die das alles jetzt versucht zu beantworten. Das, was ich heute versuchen will, ist eher eine Analyse, warum die islamische Revolution, warum die islamische Revolution 1979 so erfolgreich war, was es bedeutet, wenn Islam politisches System wird in einem Staat. Und dann hoffe ich auch, dass ich die Frage der Zukunft beantworten kann. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin kein besonders guter Zukunftsdeuter, sodass ich Ihnen dann nur einige recht allgemeine Fragen oder beziehungsweise Antworten und Fragen aufwerfen kann. Es ist klar, dass ich in den nächsten 45, 50 Minuten, ich hoffe, so lange werde ich Sie unterhalten können, nicht alles abdecken kann. Ich habe mich dazu entschieden, eine sehr fokussierte und reduktionistische Form des Vortrages hier zu wählen, wo ich natürlich sehr vieles auslassen muss. Sehr viele historische Gegebenheiten, sehr viele Dynamiken, die wir in der weiteren islamischen Welt sehen und die uns beschäftigen. Ich werde zum Beispiel das ganze Thema eigentlich nur am Rande streifen, weil es zu komplex wäre, das hier im Detail zu erläutern. Das ist die Tatsache, dass es sich bei dem Iran um ein mehrheitlich schiitisches Land handelt. Also nicht die Mehrheitsmuslime haben dort das politische System etabliert, also die Sunniten, sondern in diesem Fall die Schiiten. Ich werde diesen ganzen Komplex nicht weiter erläutern können, weil es sonst das Format dieses Vortrags sprengen würde und ich mich auf einige Dinge hier fokussieren möchte. Das eine ist, was ich am Anfang machen möchte, ich möchte Ihnen eine idealtypische Annäherung geben, die vielleicht auch so ein bisschen hinterfragt, so die Klischees, die wir sehr häufig haben, wenn wir über Islam sprechen. Der Islam kenne keine Trennung zwischen Politik und Religion. Das versuche ich ganz idealtypisch zu hinterfragen, beziehungsweise Ihnen hier vielleicht ein Modell vorzuschlagen, was nicht ganz so auf dieses Klischee baut, sondern eher das differenzierter zu betrachten. Auch hier muss ich sagen, ich lasse da vieles aus. Ich lasse die ganze spirituelle, sufische Tradition des Islam aus. Ich lasse viele Einzelheiten in der islamischen Geschichte aus, die diese idealtypische Annäherung stören würde. Das ist reduktionistisch, aber ich hoffe, dass am Ende dieses Vortrags ein bisschen klar ist, worauf ich hinaus will. Eines meiner Anliegen ist ganz klar, dass ich die Frage des politischen Islamismus in einen modernen Kontext einordne. Wir haben sehr häufig so die Idee, der Iran oder andere islamistische Bewegungen wären so aus der Zeit gefallen. Also sie wären antimodern. Sie würden da nicht reingehören. Häufig ist das natürlich auch aus einer europäischen Sicht so eine gewisse Indignation, dass man sagt, die nehmen unser Angebot der Moderne, der laizistischen Gesellschaft nicht an. Und damit schließen wir sie eigentlich meistens aus oder versuchen sie halt etwas als etwas anderes darzustellen, was diesen modernen Werdegang nicht mitgemacht hätte. Ich möchte hier aber darauf verweisen, und das ist so der klare Fokus, dass der Aufstieg des modernen politischen Islamismus unmittelbar mit der Entstehung der Nationalstaaten, einmal in Europa, aber dann natürlich auch später in der Zeit nach der Kolonisierung, der Dekolonisierung im Nahen und Mittleren Osten seinen Ursprung hat. Also dieser ganz klare Nexus zwischen politischem Islam und einem modernen Interventionsstaat, das ist der zweite Teil meines Vortrags. Der dritte Teil, das wird auch der etwas umfangreichere Teil werden, wird dann tatsächlich auf die Frage, was für ein System ist das denn jetzt im Iran, eingehen. Und dann versuche ich mich im Kaffeesatz lesen. Ich versuche Ihnen so ein bisschen was über die Zukunft zu erzählen, beziehungsweise vielleicht auch jetzt den globalen Kontext, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, und hier so ein bisschen zu spiegeln, wie meine Fachkolleginnen und Kollegen das in den letzten Jahren versucht haben zu erklären. Natürlich ist es klar, dass diese Herausforderung politischer Islam für das Fach Islamwissenschaften eine ganz zentrale Herausforderung war, und der müssen wir uns stellen, beziehungsweise müssen wir versuchen, uns diesen zu stellen. Das ist nicht immer eine einfache Aufgabe, und das versuche ich hier ganz, ganz knapp zusammenzufassen, wenn noch genug Zeit bleibt. Ganz kurz, wir müssen uns über Definitionen unterhalten, weil auch da geht im deutschen Diskurs und nicht nur im deutschen Diskurs sehr viel durcheinander. Und manchmal wirft man mir vor, dass ich apologetisch mich gegenüber diesem Phänomen des politischen Islam und auch gerade gegenüber dem System der Islamischen Republik Iran verhalten würde. Diese Apologetik ist manchmal fachlich bedingt, dass man natürlich versuchen muss, Kommunikationswege aufzuhalten und Kommunikation auch mit seinen Partnern, schwierigen, teils schwierigen Partnern im Iran aufrechtzuerhalten, nicht nur im Iran. Wenn Sie mit dem postsowjetischen Zentralasien sich länger beschäftigen, dann haben Sie da meistens säkulare, autokratische Herrscher vor der Tür, beziehungsweise auf Ihren, oder mit denen müssen Sie sich halt auseinandersetzen. Und das ist nicht viel einfacher als mit Vertretern der Islamischen Republik Iran. Aber diese Apologetik möchte ich hier ganz klar durchbrechen, indem ich zum einen sage, bitte, was Sie hier im Hinterkopf behalten möchten, ist, dass dieses System Islamische Republik Iran und sehr häufig, wenn wir uns anschauen, wie andere politische Systeme, die sich islamisch legitimieren, Richtung Menschenrechte entwickeln, beziehungsweise politischen und individuellen Freiheiten, müssen wir sehr deutlich sagen, der Iran ist ein autokratisches System, der elementare Menschenrechte verletzt und keinesfalls als ein freier, liberaler Staat eingeordnet werden kann. Das sei hier nochmal zuvor gesagt und sehr deutlich auch definiert. Ich denke, in der Diskussion später werden wir da auch noch drauf eingehen können. Kurz aber zu den Definitionen, die sind wichtig. Ich versuche ja so eine Art akademische Analyse Ihnen anzubieten und so ein bisschen auch so einen Baukasten an Termini und an Ideen, wie man das Ganze verstehen kann. Das eine ist die Frage des Fundamentalismus. Das hört man sehr häufig, der Iran sei fundamentalistisch. Das ist ein Ausdruck, der sehr stark im Kontext der Freikirchen in Amerika gebraucht wurde, die sich auf eine kleine Quellensorte stützen und nur die beachten. Im Iran können wir sehr deutlich sagen, das sind keine Fundamentalisten. Ayatollah Khomeini und andere haben immer die große Tradition des Islam gesehen. Die haben nicht nur den Koran gesehen oder die Sunna des Propheten, sondern die große Tradition des Islam, sodass der Vorwurf, es seien Fundamentalisten, also hier Basis, ein Text, der als ganz zentral gesehen wird, gerade im Iran nicht greift. Und für viele andere politisch-islamische Gruppen außerhalb des Iran ebenfalls nicht, weil sie sich meistens auf eine große Tradition stützen. Gerne auch orthodoxer Islam. Naja, orthodox ist natürlich ein Terminus, der aus dem Christentum überführt wurde und eher auf ein Dogma gerichtet ist. Ein Islamwissenschaftler schon vor etwa 70 Jahren, Montgomery Watt, hat mal gesagt, naja, also mit dem Islam ist das eigentlich nicht so wirklich Orthodoxie, sondern eher Orthopraxie. Das richtige Verhalten einer Muslima oder eines Muslims in einem spezifischen Kontext. Dem schließe ich mich ein bisschen an. Ich versuche diesen Begriff meistens zu vermeiden. Radikaler Islam, ja natürlich können wir sagen, der oder die ist radikal. Aber das ist ein relationaler Begriff. Sie müssen dann ja immer auch bedeuten oder ausdeuten, was radikal in diesem Moment bedeutet. Für viele Leute kann es sein, dass diese Form der Radikalität für andere vielleicht gar nicht so radikal ist. Das sehen Sie häufig in politischen Diskussionen, deswegen möchte ich das hier auch vermeiden. Politischer Islam ist hingegen ein Konzept, was natürlich sehr stark auf diesen politischen Gehalt eingeht. Das passt mir auch nicht so ganz, weil es natürlich ganz, ganz viele andere Ebenen noch gibt. Insbesondere in dem Moment, wo wir etwa wie im Iran sehen, dass es nicht mehr nur um Politik, sondern auch um Gesellschaft, um Moral und andere Dinge geht. Und deswegen versuche ich diesen Begriff auch zu vermeiden. Ich gebrauche den Begriff meistens Islamismus als eine Form der politischen und intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Westen, also wenn Sie so wollen, uns, beziehungsweise der Moderne, also der Entwicklung, die wir seit der sogenannten Sattelzeit in Europa sehen und die dann auch globalisiert sich hat, also diese Ausbreitung eines modernen Staates und einer modernen Gesellschaft. Also natürlich hier dieser moderne Begriff ist extrem holistisch. Ich bitte den mir nachzusehen, da ist mit Sicherheit Diskussionsbedarf, inwiefern das eines der Marker für diesen Vortrag sein kann, aber ich habe ihn jetzt einmal gebraucht. So, kommen wir zum ersten Teil. Islam und Politik in historischer Perspektive. Nochmal bitte, das ist eine sehr idealtypische Annäherung und Sie können zahlreiche historische Beispiele mir mit Sicherheit geben, wo meine Perspektive vielleicht nicht ganz so richtig ist. Aber lassen Sie mich ganz kurz sagen, wie ich in diesem Fall an das Thema Religion herangehe, also welche Perspektive ich hier wissenschaftlich einnehme. Sie können den spirituellen Raum betrachten, Sie können natürlich Fragen der Gnosis erörtern. Ich möchte hier nur, oder erstmal reduktionistisch, mein eigenes Thema so stark eingrenzen, dass ich sage, Religion spiegelt für mich Vorstellungen gesellschaftlicher Ordnung wider. Das heißt zum Beispiel politische und soziale Hierarchien. Ja, dass durch die Vorstellung, also durch religiöse Vorstellungen, gesellschaftliche Hierarchien, die können sozial sein, die können politisch sein, gefestigt werden. Indem halt zum Beispiel gesagt wird, naja, in einem gewissen religiösen Kontext ist es wichtig, den politischen Machthabern zu gehorchen. Das haben sie auch in der islamischen Tradition, in der christlichen Tradition sehr häufig, dass diese Hierarchien dadurch verfestigt werden und auch teilweise legitimiert werden. Ganz, ganz wichtig, und Iran ist dann ein gutes Beispiel, Geschlechterrollen werden durch religiöse Kontexte legitimiert bzw. festgesetzt. Im Islam ist es natürlich ganz klar, während der Koran davon ausgeht, dass die Würde von Mann und Frau gleich ist, kann man nicht darum zu sagen, dass sie in rechtlicher Ebene, also wenn es um tatsächliche Anwendung des islamischen Rechts geht, die Frau strukturell und systemisch benachteiligt ist. Da gibt es keine Diskussion, das muss man einfach feststellen. Und da wird natürlich diese Unterordnung der Frau in einem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext mit legitimiert. Und das ist Teil dieser religiösen Ausdrucke. Auch Formen von Moral werden durch, also gerade auch öffentlicher Moral, wie soll ich mich oder darf ich mich in einem gewissen Kontext verhalten, werden durch Religion legitimiert und festgelegt. Auch zum Beispiel Fragen der Transgression, was ein junger Mann vielleicht, die eher strengen Regeln, die auch religiös legitimiert sind, überschreiten dürfen. Denken Sie einfach mal an Schützenfeste im deutschen Kontext. Ja, da ist das der Genuss von zu viel Alkohol und danach vielleicht auch von etwas lokaler Gewalt durchaus, naja, der muss sich die Hörner abstoßen, oder so wird dann meistens gesagt. Wenn das eine Frau machen würde, wird der Diskurs wahrscheinlich in vielen Städten, ob das in Emmendingen, Freiburg, Gütersloh, wo ich herkomme, oder sonst woanders wäre, bleibt dahingestellt. Also, wir sehen sehr deutlich, dass es da einen Nexus gibt, und diese öffentliche Moral auch sehr stark in diese Fragen von Geschlechterrollen hineingeht. Und es geht natürlich um Recht im religiösen Kontext. Ich habe hier das mal so ein bisschen verschachtelt und nicht schön deutsch gemacht. Gerechtigkeit, also die Frage oder die Idee, dass religiöse Schriften soziale Beziehungen verrechtlichen und so versuchen zu regulieren, dass halt dadurch auch die gesellschaftliche Ordnung in einem gewissen Maß gefestigt wird. Man kann sehr deutlich sagen, dass zum Beispiel der Prophet Mohammed in seiner frühen Zeit vor allen Dingen diese Rechtssituation auf der arabischen Halbinsel, die durch tribales Gewohnheitsrecht geprägt war, im Prinzip in ein kodifiziertes Recht überführt hat und damit natürlich auch die Frage, wie man sich in gewissen gesellschaftlichen Situationen zu verhalten hat, kodifiziert hat. Das war vielleicht aus einer gewissen Perspektive eines seiner ganz wichtigen Beiträge, dass er in einer eher unordentlichen Rechtssituation Ordnung eingeführt hat. Das ist die Idee oder das ist die Frage, was ist denn jetzt die religiöse Norm? Häufig sagen wir, was der orthodoxe ist. Wie gesagt, den Ausdruck mag ich nicht, deswegen schlage ich hier den Ausdruck, das ist nicht meine Erfindung, natürlich Normativität. Das heißt, Muslime in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Regionen sagen, was ist denn jetzt die religiöse Norm? Was ist richtig, was ist falsch? Ganz wichtiger Koranvers, komme ich auch gleich noch darauf zu sprechen. Und dieser Koranvers sagt uns viel darüber, wie das gesehen wird. Und dieses, das Richtige und das Falsche wird natürlich anhand des Beispiels Mohammed erklärt, da komme ich auch gleich noch zu, und aus den Texten gezogen. Aber die Interpretation dieser Texte, das ist genau der Konflikt über die Frage der gesellschaftlichen, politischen und religiösen Norm in diesem Kontext, also das Normative. Dazu muss man natürlich sagen, dass Mohammed eine in der Prophetengeschichte Sonderfigur war. Mohammed war mehr als nur ein Prophet. Hier sehen Sie Mohammed als Streitschlichter in der frühen Phase seines Lebens, wo er zwischen verschiedenen mekkanischen Stämmen verhandelt. Sie wollen den Stein, also den schwarzen Stein, darstellen. Und das ist so ein sehr Akt und alle wollen das machen und Mohammed sagt, nein, wir nehmen ein Tuch und ihr vier verschiedene oder mehrere verschiedene Stämme, stellt euch an die Enden des Tuches und dann heben wir es gemeinsam hoch. Mohammed als Streitschlichter. Hier sehen Sie in einer späteren Phase seines Lebens Mohammed als Richter. Sogar hier eine Form des Richtens, also Sie sehen den jungen Mann hier, das ist sein Schwiegersohn und Cousin Ali, der einen renitenten Gegner Mohammeds köpfen lässt oder köpft. Und Mohammed hier, und das ist vielleicht auch so etwas, was Sie manchmal aus der islamischen Tradition nicht kennen, Mohammed wird tatsächlich dargestellt. Also hier in einer Miniatur des 13., 14. Jahrhunderts, einer persischen Chronik, da sieht man sehr deutlich, dass Mohammed dargestellt wird, auch mit Gesicht. Und hier dann halt wird das Gesicht durch so einen Flammen oder durch einen Schleier verborgen. Das ist eine sehr häufige Variante. Also wir sehen auch, dass durchaus in der langen historischen Entwicklung des Islam Mohammed hier durchaus dargestellt wurde. Wenn ich mir anschaue, dass Mohammed halt diese sehr komplette Figur war. Also er war Feldherr, er war Richter, er war das spirituelle Oberhaupt, er war der Prophet. So ist natürlich klar, dass wir sehr schnell auf die Idee kommen, naja, der war ja alles. Also ist das diese Trennung zwischen dem Politischen und dem Religiösen ja eigentlich im Islam von Anfang an nicht wirklich gegeben. Und tatsächlich ist natürlich nach wie vor bis heute dieses Verhalten Mohammeds, also etwa von der Offenbarung unserer Zeitrechnung 612 bis zu seinem Tod 632, und dann gibt es so verschiedene Traditionen, die noch seine unmittelbaren Vertrauten in diese Tradition mit einbeziehen. Das kennen Sie manchmal auch unter diesem Salafia-Begriff, dass dann so die ersten drei Generationen als normsetzend gegeben werden. Aber es ist vor allen Dingen erstmal Mohammed, sein Reden, also das, was von ihm überliefert ist, neben dem Koran natürlich, und sein Handeln, was im Islam extrem normsetzend ist und dann natürlich diese Frage der Figur des Propheten ganz zentral ist. Allerdings sehen wir auch, dass es dann nicht bei dieser relativ kleinen Herrschaft auf der arabischen Halbinsel bleibt. Nach 632, schon ein bisschen früher, setzt eine rapide Expansion des Islam aus, die Sie ja auch alle wahrscheinlich zumindest teilweise kennen, die Folgen des Ganzen. Und mit dieser großen Öffnung, also im Islam wird das Futuhat, die Öffnung genannt, setzt etwas ein, was natürlich auch Islam von Anfang an regional ausformt und unterschiedlich gestaltet. Hier sehen Sie eine Karte, jetzt sehen Sie eine Karte der islamischen Welt um das Jahr, glaube ich, 900. Und da sieht man die gewaltige Ausdehnung. Im Jahr 711-12 überschreiten muslimische Heere oder beziehungsweise überqueren muslimische Heere die Straße von Gibraltar. 8000 Kilometer weiter östlich, hier Samarkand, eine Stadt im heutigen Usbekistan, wird zu diesem gleichen Zeitpunkt ebenfalls von muslimischen Heeren erobert. Also sie haben in sehr kurzer Zeit im vormodernen Kontext ein gewaltiges Weltreich von 8000 Kilometer Distanz auf dem Landweg. Da können Sie sich vorstellen, dass eine zentrale Verwaltung eines solchen Großreiches nicht möglich ist. Und wir sehen, dass diese regionale Diversität natürlich auch dazu führt, dass sich Islam ausdifferenziert. Zwar haben sie einen Kalifen, vielleicht sitzt er in Bagdad, hin und wieder sitzt er auch woanders, aber der vormoderne Staat hat nicht die Kapazität, eine Idee von Islam durchzusetzen. Bitte, das ist wieder extrem reduktionistisch. Sie können hier auch gerne noch eine Geistesgeschichte des Islam schreiben, die natürlich zu anderen Konsequenzen führen würde, beziehungsweise andere Erklärungsmodelle anbietet. Ich biete jetzt diese eher auf Staat und auf diese Frage zugeschnittene Idee.
Die regionale Diversität führt auch dazu, dass es in der Interpretation der religiösen Norm, also dessen, was jetzt wirklich islamisch ist, zunehmend zu Fragen kommt, die regional ausgehandelt werden und nicht mehr nur zentral. Etwa das Entstehen der 4 Rechtsschulen. Ja, im sunnitischen Islam haben Sie 4 Rechtsschulen, haben Sie vielleicht mal gehört, die zwar im Großen und Ganzen miteinander kompatibel sind, aber gerade in so familienrechtlichen Fragen häufig Divergenzen aufzeigen. Und da sieht man sehr deutlich, dass diese regionale Diversität da eine Rolle gespielt hat. Ja, insbesondere, wenn man sich etwa die hanafitische Rechtsschule anschaut, die insbesondere bei der Konversion von türkischen Gruppen in den islamischen Raum eine ganz große Rolle gespielt hat und die so ein Grund ist, warum zum Beispiel heute in der Türkei auch die hanafitische Rechtsschule so existiert. Das ist natürlich wiederum sehr verkürzend, aber soll hier einfach nur mal als Modell dienen. Wenn wir zu diesen Fragen der Herrschaftslegitimation kommen, so kann man vielleicht idealtypisch sagen, aufgrund dieser Diversität kam es zu einer frühen Arbeitsteilung. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier den Kalifen, Sultan, teilweise Amir, der die weltliche, säkulare, wenn Sie so wollen, oder na, säkular ist der falsche Ausdruck, aber die weltliche Macht, also die eigentliche Herrschaft und die Frage übernimmt, was für eine Herrschaft ist das, während die Religionsgelehrten eigentlich dann die Frage übernehmen der islamischen Norm, also die Ausdeutung derselben. Was ist denn jetzt islamisch auf Basis der Quellen? Und wir sehen sehr früh im Islam die Etablierung einer heterogenen Schicht von Religionsgelehrten, die genau diese Aufgabe übernehmen. In der Regel haben die Herrscher nicht für sich in Anspruch genommen, selber Religionsgelehrte zu sein. Gab es auch, aber in der Regel halt nicht, sondern eher gibt es hier eine Arbeitsteilung, wo wir eigentlich sehr deutlich sehen, dass die Religionsgelehrten von Anfang an eine gewisse Autonomie und regionale Autonomie hatten, die ihnen es auch erlaubt haben, diese Normsetzung anders auszugestalten im vorislamischen Kontext. Und wir sehen auch, dass eine Mehrheit der muslimischen Gesellschaften einen eher pragmatischen Zugang zu der Frage hatte, was ist denn jetzt überhaupt legitim? Ja, es gibt so im Christentum diese Idee des Gottesgnadentums und solche Dinge. Man kann ganz vorsichtig sagen, das gab es im Islam auf einer anderen Art und Weise auch, dass ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt wurde, naja, der Kalif, der sitzt jetzt da, herrscht, hat eine Armee, also ist das ja irgendwie auch legitimiert. Solange er den Raum des Islam, den sogenannten Dar al-Islam, solange er diesen verteidigt, da gibt es auch dann Gelehrte, die sagen, der soll ihn bitte auch ausdehnen, und solange er das islamische Recht aufrechterhält. Aber diese Aufrechterhaltung des islamischen Rechts geschieht in der Regel nicht durch ihn, sondern durch die Rechtsgelehrten, die genau diese Funktion, oder Religionsgelehrten, die genau diese Funktion übernehmen. Also entgegen häufiger Annahmen würde ich zum Beispiel jetzt, und das ist nicht nur meine Idee, sehr deutlich sagen, wir haben sehr früh eine Trennung von Politik und Religion im islamischen Kontext. Und durch dieses wird in der Regel die gesellschaftliche Ordnung in dieser Phase bestätigt. Es gab immer Disruptionen. Als die Mongolen gekommen sind, Nicht-Muslime, in den islamischen Raum hinein, war das für viele Rechtsgelehrte nicht denkbar, weil eigentlich diese Tatsache, dass Muslime unter nicht-muslimischer Herrschaft stehen könnten, islamrechtlich zunächst nicht so gedacht wurde. Aber es gab einen Anpassungsprozess und es gab auch die Konversion vieler mongolischer Gruppen, sodass es da eine Art sehr frühe Annäherung gab. Nochmal ganz kurz, ich hatte ja gesagt, es gibt da so einen Koranvers, das ist 304, es geht da um das rechte Gebieten und das zeigt das eigentlich sehr schön. Im Koran finden Sie eigentlich nicht so eine Art Staatsrecht. Es ist da vieles offen gelassen. Mohammed hat seine Nachfolge offen gelassen und das ist auch eines der großen Streitthemen in der frühislamischen Geschichte. Nicht Religion, sondern Politik. Wer soll die Gemeinschaft der Gläubigen denn beherrschen? Im Koran gibt es eine Annäherung daran, wie sowas aussehen kann, was so Herrschaft bedeutet. Wie gesagt, Koran 304. Aus euch soll eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufrufen, gebieten, was recht ist und verbieten, was verwerflich ist. Denen wird es wohl ergehen. Diese Al-Amr bil-Maruf in Arabisch ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage im Koran, die in vielfältiger Weise in die religiöse Praxis Einzug gehalten hat. Etwa, wenn Sie heute an einen islamischen Gelehrten herantreten und sagen, du, ich weiß nicht, wie ich mich in diesem und jenem Kontext verhalten darf. Ich weiß nicht, ob ich eine Schönheitsoperation mache. Ein ganz wichtiges Thema im Iran, die Schönheitsoperation. Ob die moralisch bzw. medizinethisch, religiös-ethisch erlaubt sind. Dann macht genau der Rechtsgelehrte dieses. Er macht Al-Amr bil-Maruf, also er gebietet das Rechte und verbietet das Nicht-Rechte. Ja, das ist eine ganz wichtige Grundlage. Man kann ein bisschen sagen, das ist, was viele Rechtsgelehrte heute Tag ein, Tag aus, zumindest auch im Iran und in anderen Kontexten, Tadschikistan, machen. Interessant ist jetzt, wie das in die islamische Tradition eingespeist wurde, beziehungsweise wie dieser Koranvers genommen wurde und hier von Abu Hanifa, dem Begründer der hanafitischen Rechtsschule im Islam, ausgedeutet wurde. Der sagt zu diesem Koranvers, das Rechte zu tun mit der Tat ist den politischen Führern geboten, mit dem Wort den religiösen Gelehrten und mit dem Herzen dem Volk. Da gibt es eine ganze Reihe von Überlieferungen, die etwas Ähnliches ausdrücken. Und das zeigt für mich zum Beispiel, dass es schon sehr deutlich eine Wahrnehmung gab, dass diese Bereiche, diese Sphären sehr früh getrennt waren. Und jetzt versuche ich Ihnen zu sagen, warum die wieder zusammengeführt waren, beziehungsweise warum heute in vielen Staaten der islamischen Welt Religion und Politik nicht mehr so schön voneinander getrennt sind. Und da mache ich jetzt einen ganz großen historischen beziehungsweise zeitlichen Sprung. Ich gehe in die Sattelzeit. Die Sattelzeit ist ein Ausdruck des deutschen Historikers Reinhard Koselleck, der damit so also nach dem Bergsattel benannt Übergangszeiten beschreibt, die ganz deutliche historische Brüche beinhalten. Und das ist in meinem Fall oder in unserem Fall jetzt hier die Frage der europäischen Expansion und Moderne, so ab dem 16., 17. Jahrhundert natürlich sehr stark auch mit der Entdeckung der neuen Welt verbunden und all diesen Dingen. Wenn wir uns eine Karte der muslimischen Welt hier im Hintergrund, die rot eingefassten Gebiete sind mehrheitlich durch Muslime besiedelt, aus dem Jahr 1900 angucken, dann fällt an dieser Karte erstmal nichts auf, da müssen Sie dann eine politische Karte nehmen und wenn Sie die politische Karte nehmen, hier einmal für den westlichen Teil und dann einmal für den östlichen Teil, dann fällt Ihnen auf, dass eine Großzahl, die überwiegende Zahl der Territorien, die mehrheitlich von Muslimen bewohnt werden, zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter kolonialer Herrschaft standen. Und jetzt erinnern Sie sich vielleicht, ich habe eben gesagt, das war damals schon mit den Mongolen ein großes rechtliches Problem. Wie kann es sein, dass Muslime unter nicht-islamischer Herrschaft stehen? Das sollte sich dann hier fortsetzen. Diese Sattelzeit ist eine ganz wichtige Periode, nicht nur für Europa, sondern auch für die islamische Welt an sich. Die Neuzeit sieht die Herausbildung, und das ist recht wichtig, des modernen Nationalstaats. Also der deutsche Nationalstaat oder England oder Frankreich sind keine Dinge, das wissen Sie auch, die ewig da sind. Auch wenn man uns vielleicht, also bei mir war das glaube ich noch so im Schulbuch für die dritte Klasse, da wurde noch Hermann der Cherusker, den Sie in Detmold da mit dem Schwert oben sehen, als der Gründer des Deutschen Reiches gefeiert im Jahr um Christus herum, als er halt die römischen Legionen im Teutoburger Wald vielleicht auch nicht geschlagen hat. Also da haben wir diese Idee, dass Nation halt überhistorisch existiert. Heute in wissenschaftlichen Kontexten sagen wir ganz klar, nein, der Nationalstaat ist eine Erfindung beziehungsweise eine Vorstellung, die sich vor allen Dingen im 16., 17. Jahrhundert herausbildet und dann zunehmend virulent im 19. Jahrhundert wird. Was ist denn der Nationalstaat? Der Nationalstaat ist zunächst einmal eine zunehmende kulturelle, ökonomische und politische Integration. Was meine ich damit? Kulturell integriert sich ein Nationalstaat, indem so etwas wie eine Standardsprache entwickelt wird. Das Standarddeutsch, was wir heute in den Nachrichten hören, kommt so aus dieser Region von Hannover heraus. Ja? In Frankreich ist das natürlich die Sprache der Ile-de-France, die sich gegenüber anderen Sprachen durchgesetzt hat. Ja, und diese Formierung der Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil dieser kulturellen Integration. Die Gebrüder Grimm haben da einen großen Beitrag geleistet und so weiter. Kulturelle Integration kann auch auf ganz anderen Ebenen stattfinden. Aber wichtig ist hier, dass so im 19. Jahrhundert etwa die Idee einer kulturellen Integration passiert, die uns sagt, wir haben diese einheitliche Kultur, die man Deutsch, die man Französisch und so weiter nennt. Wir sehen eine ökonomische Integration, dass Zollgrenzen fallen innerhalb eines Gebietes, dass dieselbe Währung, dieselbe Maße verwendet werden. Wir sehen eine politische Integration, dass wir uns auf Grenzen einigen, dass wir uns auf politische Prozesse und Institutionen einigen, die in einem Territorium für diesen Nationalstaat gelten. Gleichzeitig findet eine zunehmende sozialpolitische Intervention seitens des modernen Nationalstaats statt. In vormodernen Kontexten war es dem Herrscher ziemlich egal, was sein Volk gemacht hat, solange er Steuern gewaltsam oder nicht gewaltsam erpressen konnte. Mit der Sattelzeit oder infolge der Sattelzeit sehen wir zunehmend, dass der Staat sich sozial für seine Bürger interessiert. Er will sie lesbar machen, um sie etwa in eine Armee zu integrieren. Also die Frage der Wehrpflicht und solche Dinge. Und diese Intervention ist ganz wichtig, weil sie auf allen Ebenen stattfindet, die auch die Integration betreffen. Der Staat wird hier zunehmend zu einem Agenten, der natürlich auch sehr stark gesellschaftlich formend ist. Und das gilt mithin auch für das religiöse Feld. Natürlich gab es immer eine enge Auseinandersetzung, aber hier sehen wir zunehmend, und das auch in muslimischen Staaten, wie die Verwaltung von Religion zunehmend diese Autonomie verliert. Also wie halt dann die Religionsgelehrten zunehmend auch in diesen Integrationsprozess mit eingebunden werden. Das kann teilweise auch natürlich wie etwa in Teilen von Deutschland so passieren, dass die Kirche überhaupt erstmal in ihren Kompetenzen beschnitten wird. Aber sehr stark sehen wir, dass es immer eine große Rolle gespielt hat. Wir sehen auch, und das ist sehr wichtig, die Herausbildung kollektiver Identitäten. Das ist ein Prozess, der ebenfalls in diesen zunehmenden Integrationsprozess mit einfließt und der am Ende dann da tatsächlich bedeutet, dass wir diese Ideen von Deutsch und so weiter haben. Und für die muslimische Welt bedeutet das, dass sie sich damit auseinandersetzen muss. Einmal mit der europäischen Expansion und mit dieser kolonialen Moderne. Also viele Ideen, wie Staatlichkeit funktioniert und gerade auch die Idee des Nationalstaats hat sehr deutlich der Einfluss gehabt, wie Muslime bzw. wie muslimische Gesellschaften sich im 19. Jahrhundert gerade auch mit der kulturellen Moderne und der europäischen Expansion, die ein schmerzvoller Prozess für diese Gesellschaften war, auseinandersetzt. Und sie mussten sich auch mit etwas auseinandersetzen, was so seit den späten 70er Jahren Orientalismus genannt wird. Also ein spezifischer wissenschaftlicher Diskurs, der den Orient beschreibt, definiert und eingrenzt. Das war ein Buch von Edward Said aus dem Jahr 1978. Hier sehen Sie orientalistische Kunst oder Orientalismus-Kunst des späten 19. Jahrhunderts, der ganz stark natürlich auf so bestimmte Ideen und Konzepte des Orients verweist, die wir immer wieder dann sehen. Einmal natürlich, dass die Wand im Hintergrund bereits Risse und Brüche hat, also dieser Verfall. Dann natürlich diese homoerotische Szene mit dem jungen Knaben, dem Schlangenbeschwörer, der gegenüber einer Gruppe älterer Männer sitzt. Also all diese Themen, die in einem europäischen Kontext des 19. Jahrhunderts öffentlich nicht so mehr ausgehandelt worden konnten, finden da teilweise statt. Aber das ist eine ganz andere Debatte, die würde jetzt zu weit führen, weiter zu verfolgen. Die muslimische Reaktion auf die europäische Expansion und auf die kulturelle Moderne war zunächst einmal ein tiefgreifender islamischer Reformdiskurs, meistens mit dem Begriff Islah, verwendet, der ab dem späten 19. Jahrhundert einsetzt und der sich insofern mit der kulturellen Moderne auseinandersetzt, dass es halt um Fragen geht, die zu diesem Zeitpunkt zunehmend wichtig werden, weil sie natürlich auch die Frage kollektiver Identitäten betreffen. Einmal die Frage nach Authentizität. Was ist zum Beispiel die Norm? Was ist unsere Geschichte? Wird sie kolonial überformt? Sind die Europäer in der Lage, diese Wurzeln abzubrechen und zu sagen, naja, wir definieren euch so? Oder können wir eine kulturelle, authentische Moderne innerhalb des Islam finden? Grundsätzlich wird gesagt, dieser Diskurs über den Islam, der etwa in Europa geführt wurde, der ist falsch. Der Islam erlaubt uns auch rational an diese Moderne heranzugehen und an ihr teilzuhaben, nur sie in einem authentischen, also unserem Kontext weiterzuverfolgen. Zentraler Akteur wird hier sehr schnell nicht ein idealisiertes Kalifat oder etwas, eine vormoderne Form politischer Herrschaft, sondern der moderne Nationalstaat. Reinhard Schulze, ein Islamwissenschaftler aus Bern, hat in seiner Geschichte der islamischen Welt für das 20. Jahrhundert so verschiedene Perioden festgesetzt, was von einer islamischen Öffentlichkeit primär betrachtet wurde. Und er sagt ganz deutlich, in dieser frühen Zeit, im späten 19. und 20. Jahrhundert, war es genau dieser moderne Interventionsstaat, der auch es auch muslimischen Intellektuellen erlauben sollte, die Gesellschaft so zu formen, wie sie das möchten und diesen Gegendiskurs zum Westen auch mit zu bilden. Wichtig ist hier, dass es bereits schon früher Tendenzen gegeben hat, Religion stärker in nationalstaatlichen Kontexten zu verwalten in der islamischen Welt, ob das so vormoderne Herrschaften waren wie etwa das Osmanische Reich, das safavidische Persien oder das indische Mogulreich. Da sehen wir sehr deutlich, dass es so eine Strukturierung und eine Hierarchisierung der Religionsgelehrten gab, wo sich viele widersetzen, aber grundsätzlich sehen wir hier sehr deutlich, dass der Staat Religion lesbar machen will und in sein Projekt der Integration integrieren möchte und muss. Und das findet auch in vielen Teilen der islamischen Welt statt, sodass es zu einer staatlichen Intervention in den religiösen Raum kommt und damit graduell zu einem Verlust der Autonomie. Das ist eine These, die insbesondere von einem Kollegen aus Harvard geteilt wird, Noah Feldmann, die ich hier mal mit integriert habe in diese Betrachtung. Ein gutes Beispiel für so einen Intellektuellen, der genau diese Ideen aufgebaut hat, ist etwa der Herr hinter mir, Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Naja, heute ist ein bisschen umstritten, ob es aus dem Iran kommt oder aus Afghanistan, aber er war einer der ganz zentralen Akteure in diesem Kontext. Aber, und das ist wichtig, im späten 19., frühen 20. Jahrhundert hatten diese Diskurse in der islamischen Welt einen eher marginalen Erfolg. Afrani war unter Intellektuellen extrem erfolgreich, aber der neue Nationalismus und Ideen, die eher säkular an Fortschritt angeknüpft haben, waren erfolgreicher. Und vor allen Dingen haben wir dann in den 20er, 30er und auch in den Nachkriegsjahren zunächst einmal eine Generation von dekolonistischen Politikern, die nicht so sehr auf Islam setzen. Hier den Herrn kennen Sie wahrscheinlich, das ist Atatürk in der Türkei. Diese beiden Herren sind vielleicht ein bisschen unbekannter. Der im Vordergrund, der griesgrämig lookende Herr, ist Reza Shah Pahlavi, der Begründer der Pahlavi-Dynastie im Iran. Hinter ihm sein Sohn, der letzte Shah, bis 1979, Suharto in Indonesien. Ben Bella in Algerien, hier sehr schön, wenn Sie die beiden Herren erkennen. Das eine ist Fidel Castro und das andere ist Che Guevara und mit Sicherheit einer der ganz, ganz zentralen Führer dieser Zeit, Gamal Abdel Nasser. Das waren vor allen Dingen erstmal Personen, die Islam, wenn, in ihrer Bedeutung eingeschränkt haben, beziehungsweise den Islam in ihrer sozialen Relevanz zurückdrängen wollten, weil diese Modernisierungsagenda, die diese Personen verfolgt haben, meistens damit nicht kompatibel war. Aber sehr deutlich muss man sagen, es waren auch alles Herrschaften, die Islam in ihren jeweiligen Nationen, also Nationalstaaten und Interventionsstaaten, viel stärker unter eine zentralisierte Kontrolle gestellt haben. Also das betrifft etwa die Türkei sehr deutlich. Auf der einen Seite haben wir einen Säkularisierungskurs, auf der anderen Seite sehen wir aber sehr deutlich, dass Atatürk sehr früh anfängt, religiöse Institutionen unter eine zentrale staatliche Verwaltung zu stellen, beziehungsweise hier die Verwaltungsstrukturen aus dem Osmanischen Reich teilweise zu übernehmen. Nun komme ich zum dritten Teil, zum Iran. Wie ist das da passiert? Da sehen wir, und das kann man leider, oder das muss man sehr deutlich mit dieser Figur verbinden, einen sehr jungen Rechtsgelehrten, Ruhollah Mousavi Khomeini, um 1902 geboren, der sehr früh eine Karriere als Religionsgelehrter im Iran macht, der sehr früh in ein religiöses Seminar eintritt, also genau in diesem Kontext dieser Sattelzeit und der kolonialen Expansion Europas und dieser Herausforderung der kulturellen Moderne. Und bei dessen Werk man eine deutliche Evolution sehen kann, also eine graduelle Anpassung an das, was er da fortfindet. Diese Analyse basiert vor allen Dingen auf den Schriften von Khomeini, die in vielfältiger Edition vorliegen und die, denen ich hier so ganz knapp so eine Art paradigmatische Herleitung anbieten möchte. Khomeini ist bereits sehr früh ein relativ anerkannter Rechtsgelehrter, sehr junger Rechtsgelehrter, der im Alter von etwa Mitte 20 den ersten Kreis von Schülern um sich herum versammelt und Khomeini ist sehr breit aufgestellt in seinen Themen. Also er deckt eigentlich das klassische Feld islamischer Gelehrter ab, von Sufismus bis zu Fragen der Grundlagen der Religion und des Rechts. Und wir sehen sehr deutlich, er fängt auch relativ früh an, hier 1943, sich politisch zu äußern. In seiner ersten zentralen Schrift bezeichnet er Herrschaft, also weltliche Herrschaft oder das ein System, ein Staatssystem an sich als absolut notwendig. Nach seiner Meinung müssten die Rechtsgelehrten, also die islamischen Rechtsgelehrten, den Staat bzw. die staatlichen Leiter beraten. Also erstmal nur in Fragen des islamischen Rechts unterstützen. Also diese Idee, dass gerechte Gebieten, das richtige Gebieten und das Verwerfliche zu verbieten. Und vor allen Dingen in Fragen des Rechts und in Fragen der öffentlichen Moral hier zu wirken. Das ist so ein Zwei-Säulen-Modell, was Sie in der persischen Tradition oder iranischen Tradition sehr lange finden, dass so eine Art Kooperation zwischen Rechtsgelehrten, Religionsgelehrten und der weltlichen Herrschaft erfolgen soll. Khomeini bekommt aber die Transformation Irans sehr deutlich mit. Das hier ist Teheran 1904, eines der Haupttore von Teheran. Eine ganz klar vormoderne Stadt, ein vormoderner Staat, in dem diese Idee eines integrierten Nationalstaats und insbesondere auch eines Interventionsstaates noch gar nicht gegeben ist. 30 Jahre später sieht Teheran so aus. Ja, Sie sehen also, die kulturelle Moderne, insbesondere hier in dieser Frage von Infrastruktur und Urbanisierung, wirkt sehr schnell. Nochmal 20 Jahre später sieht Teheran so aus, 1970. Heute sieht Teheran so aus. Ein Moloch von, naja, im Stadtbereich 8, 9 Millionen Einwohnern. Im größeren metropolischen Bereich geht man von etwa 16 bis 17 Millionen aus. Das ist Photoshop, by the way. Meistens sieht Teheran so aus. Der Smog hat da auch seine Konsequenzen gefordert. Aber diese Bilder sollen nicht nur irgendwie meine Urlaubsziele Ihnen beschreiben, sondern Sie sehen sehr deutlich diese Transformation. Und diese Transformation hat Khomeini sehr deutlich gesehen, sodass er in den 60er Jahren auch unter dem Eindruck dieser sich deutlich manifestierenden Restrukturierung des iranischen Nationalstaats und der Ausdehnung der entsprechenden administrativen und damit auch interventionistischen Kapazitäten. Der Staat ist vielmehr in der Lage zu kontrollieren und zu sagen, so muss das laufen, sein Konzept umdeutet. Er sagt, naja, Herrschaft ist nach wie vor notwendig, aber er formuliert es um. Nun liegt die Souveränität ausschließlich bei Gott. Aber wir Religionsgelehrten im islamischen Kontext, also er selber natürlich, zunächst einmal im Kollektiv gedacht, also alle, die dazu befähigt sind, wir sind eigentlich dazu da, die religiösen Quellen so auszudeuten, dass wir diese Rechtleitung übernehmen können und damit eigentlich auch diese Souveränität Gottes in Stellvertreterschaft ausführen können. Wobei die ontologische Trennung ganz klar gewahrt wird. Also Khomeini sagt niemals, dass diese Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf, dass die aufgehoben wird. Also es gibt eine ganz klare Begrenztheit dieser Stellvertreterschaft, die er auch ausführt. Zunächst, und das ist etwas, wo er dann bei seinen Kolleginnen und Kollegen, also da muss ich den Gender einfach, muss ich das nicht beachten, also bei seinen Kollegen dann auch entsprechend positiv aufgenommen wird, ist, dass Khomeini sagt, wir machen das kollektiv, wir alle zusammen, also alle Rechtsgelehrten zusammen, wir finden uns zusammen und machen das gemeinsam. Das legt er in dieser Schrift, die Sie hinter mir hier sehen, aus, Vilayate Faqih oder Hukumate Islami. Das ist eine Sammlung von Vorlesungen, die Khomeini im Exil so 1971, 72 gehalten hat und die dann vor allen Dingen in Form von so selbst gedruckten Pamphleten und Kassetten, also aufgesprochenen Kassetten, in den Iran geschmuggelt wurden und da verbreitet wurden. Hier ist das die erste Auflage, die nach der Islamischen Revolution im Iran dann auch gedruckt werden durfte. Zeigt Khomeini in seinem Arbeitszimmer und in diesem Velayate Faqih legt er das deutlich dar. Im nächsten Schritt macht er dann etwas, was sehr wichtig ist. Auch Khomeini will nicht zurück zu irgendeinem vormodernen politischen Konstrukt, sondern Khomeini nimmt von Anfang an diese Idee des modernen Nationalstaats und vor allen Dingen auch des Interventionsstaats, der eingreifen kann, der genau diese auch islamisch-moralischen Ziele, die er verfolgt, durchsetzen kann. Den nimmt er auf. Das sagt er auch sehr deutlich und das sagt auch seine Entourage sehr deutlich. Die Verfassung, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, geht auch ganz klar davon aus. Es geht nicht darum, ein vormodernes politisches System aufzubauen, sondern er nennt das Islamische Republik Jumhuri. Also er verbindet zwei Dinge ganz klar. Und Jumhuri, Republik, ist ein ganz klar moderner Kontext, in dem politisch agiert werden kann. Und was Khomeini auch macht, er nimmt die früheren Angebot der kollektiven Identitäten, also hier der Nationalstaat, der bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert angefangen hat, seinen Bürgern vorzuschlagen, wer sie sind. Ja, im Iran ist das sehr stark auf die vorislamische Geschichte ausgerichtet, aber auch auf den Umstand, dass die Iraner mehrheitlich Schiiten sind. Und diese kollektiven Identitäten, Iraner-Schiit, die führt Khomeini sehr gut zusammen, sodass es da auch eine Debatte bzw. eine Vorstellung gibt, dass beides zusammen eine authentische iranische Identität konstituiert. Und das hat er sehr klar und sehr deutlich gemacht. Einen sechsten Bereich macht er ebenfalls, und das macht er ebenfalls sehr geschickt. Er verbindet Islam, auch indem er bei einigen wichtigen Intellektuellen des Irans in den 60er, 70er Jahren plagiiert, klaut, mit den zentralen ideologischen Debatten dieser Zeit. Das ist insbesondere diese Chiasmondism, also diese Idee des Third Worldism, der Befreiung und der Dekolonisierung der islamischen, der kolonisierten Welt. Das sind so Personen wie etwa Frantz Fanon, die da intellektuell sehr wichtig waren und deren Diskurse über diese Frage, was denn der Kolonialismus mit uns gemacht hat. Also sie haben sehr lange diesen ökonomischen Diskurs gehabt, dass Kolonialismus etwas Ausbeuterisches war, der klassische marxistische Diskurs. Mit dem Postkolonialismus kommt dann eher so eine Perspektive rein, dass man sagt, naja, diese wirtschaftliche Ausbeutung war schlimm, aber viel schlimmer ist, was die mit unserer Kultur gemacht haben, diese Überformung, dass wir nicht mehr wissen, was unsere autochthone eigene Kultur ist. Und diese Themen nimmt Khomeini auf. Und er vermischt sie mit etwas anderem. Er vermischt sie mit dieser Idee der Volksbefreiung und einer eher marxistischen Analyse der Klassensituation auch im Iran. Also hier praktisch ein Marxismus. Und diese beiden Dinge waren insbesondere unter der politischen Öffentlichkeit Irans in den 50er, 60er, 70er Jahren wahnsinnig erfolgreich. Und jetzt kommt Khomeini daher und mischt das mit Islam. Er sagt, Islam ist genau der Ausdruck dafür. Für Befreiung, für Souveränität, für Authentizität unserer Kultur. Und für die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Und das war etwas in seinen politischen Schriften und in seinen Reden, die Sie teilweise auch auf YouTube oder anderen sozialen Medienplattformen verfolgen können, teilweise auch in Übersetzung, die extrem erfolgreich war. Und wo viele Leute wahrscheinlich erwartet haben, naja, der Khomeini meint das so, dass wenn er dann irgendwie, oder wenn wir mit der Revolution erfolgreich sind, naja, dann wird er beratend uns zur Seite stehen. Was viele unterschätzt haben, ist, dass Khomeini dieses Angebot des modernen Interventionsstaates, der eingreifen kann, unterschätzt hat. Und nach seiner Rückkehr erfolgt dann sehr schnell eine Monopolisierung der Macht. Die Idee des Kollektiven verschwindet. Dann sagt er, nein, ich bin der Fähigste, ich kann das alleine. Und das ist eine sehr wichtige Transformation. Wenn Sie sich etwa heute das politische System im Iran anschauen, da sehen Sie, wie modern es ist, wie geschickt hier manipuliert wird. Auf der einen Seite haben Sie gewählte Institutionen. Wir hatten vor kurzem die Präsidentschaftswahl im Iran, wo Hassan Rouhani sehr deutlich gewonnen hat und was viele Beobachter im Ausland auch deutlich erleichtert hat. Zum einen wird der Präsident direkt vom Volk gewählt. Dieser ernennt in der Regel ein Kabinett. Also würden wir sagen, das ist ein System, was wir auch können. Tauschen Sie Präsident durch Kanzlerin aus und dann haben Sie ein ähnliches System. Außer, dass die Kanzlerin natürlich in Deutschland nicht direkt gewählt wird, das ist eine andere Sache. Das Parlament wird direkt gewählt, da haben Sie in der Regel 290 Repräsentanten im Parlament, es gibt dann immer mal wieder Überhangsmandate, sodass das auch mehr sein können. Und es wird etwas gewählt, naja, da könnte man sagen, das ist vielleicht so eine Art Verfassungsbeirat, der sogenannte Expertenrat, der aus 86 Geistlichen gewählt werden, die auf 8 Jahre gewählt werden. Also wenn wir uns diese Strukturen, also diese gewählten Institutionen angucken, würden wir sagen, ja, das kennen wir irgendwo, das ist uns vertraut. Das sind politische Institutionen und Prozesse, die wir aus unserem eigenen westlichen Hintergrund kennen. Was dann aber kommt, und das macht das ganze System besonders, beziehungsweise das ist diese Konstruktion, die auch sehr stark auf Khomeini selber zurückgeht, dass es nicht gewählte oder nur indirekt gewählte Institutionen gibt. Das ist einmal der oberste Rechtsgelehrte, der Velayat-e Faqih, derjenige, der bereits schon da festgesetzt wurde. Das ist heute Ayatollah Khamenei, also der nach dem Tod Khomeinis 1989, vorher war das Khomeini natürlich, zwischen 1979 und 1989 und nach dem Tod Khomeini war es halt Khamenei, der das eigentliche Staatsoberhaupt im Iran ist. Und der wird durch den Expertenrat, wenn er ableben sollte, ernannt. Eigentlich auf Lebenszeit, es gibt so ein paar Paragraphen, die es erlauben, ihn gegebenenfalls bei nicht ausreichender Gesundheit abzusetzen, aber das ist bisher nicht vorgekommen. Also er wird auf Lebenszeit von diesem Expertenrat genannt. Da könnte man sagen, naja, irgendwo ist das ja auch noch, der Bundespräsident in Deutschland wird ja auch nicht direkt gewählt, sondern über die Bundesversammlung. Und da könnte man sagen, ja, das ist ja so ein indirekter Wahlprozess, da könnten wir mit einverstanden sein. Der oberste Rechtsgelehrte und das Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran hat weitreichende Kompetenzen. Er ernennt das Oberhaupt der Justiz, das heißt, die Justiz untersteht keiner parlamentarischen Kontrolle. Und er ernennt etwas, was so eine Art Mittlerfunktion, den sogenannten Schlichtungsrat betrifft. Das würde jetzt in die Tiefen iranischer Verfassungsauslegung gehen, die will ich Ihnen ersparen. Und ganz wichtig, er hat auch die gesamten Streitkräfte unter seiner Kontrolle. Die Revolutionsgarden, die Sie ja vielleicht aus verschiedenen Narrativen kennen, und insbesondere auch die reguläre Armee, die er als Oberbefehlshaber kommandiert. Bisher würde man sagen, naja, das passt doch irgendwo noch. Das ist zwar so eine Art Stellvertreterschaft, aber im Ende sind da ja noch verschiedene Strukturen, die Checks and Balances haben. Wichtig ist auch, dass er den Präsident bewerten kann. Er kann ihm ein Zeugnis ausstellen. Das ist auch mehrfach passiert, insbesondere während der Amtszeit von Mahmoud Ahmadinejad, aber auch kürzlich hat der oberste Rechtsgelehrte, also Khamenei, sehr stark Rouhani angegriffen, öffentlich, was eher ungewöhnlich ist in der politischen Kultur Irans, und ihn bewertet, dass sein Wirtschaftsprogramm nicht so ideal sei. Wichtig ist auch, dass der oberste Rechtsgelehrte, also hier der Führer der Islamischen Revolution, den sogenannten Wächterrat bestimmt, insbesondere hier die 6 geistlichen Mitglieder des Wächterrates, während das Parlament die 6 Juristen, also die eigentlich das Gesamtrecht mit betrachten, einsetzt. Bisher immer noch ein hybrides System, wo man annehmen könnte, das könnte klappen. Jetzt kommen aber ein paar Sachen, wo man deutlich sieht, wie das System dann ausgehöhlt wird. Das Oberhaupt der Justiz, das direkt vom obersten Rechtsgelehrten eingesetzt wird, darf die Kandidaten für die Wahl des Wächterrates vorschlagen. Also hier sehen wir im Prinzip, wie das System sich langsam abschottet. Und es wird deutlicher, wenn wir zu diesem roten Pfeil hier kommen, dass alle Kandidaten für ein öffentliches Amt im Iran eine Prüfung durch den Wächterrat über sich ergehen lassen müssen. Alle. Vom Bürgermeister einer Kleinstadt bis hin zum Präsidenten selber. Und dass dies der gesamten Wahl vorgeschoben wird. Also das passive Wahlrecht wird im Iran massiv eingeschränkt und islamkompatibel gemacht. Ich würde eher sagen, nicht unbedingt islamkompatibel, sondern eher systemkompatibel, dass halt nur wirklich Personen aus dem System heraus rekrutiert werden können. Will ich Ihnen noch ein paar Eindrücke davon geben. Was ebenfalls sehr wichtig ist, hier zu beachten, ist, dass das islamische System bzw. das System der Islamischen Republik Iran nicht nur sich dieses hybrid-moderne Konzept staatlicher Institutionen gegeben hat, sondern auch in seiner Propaganda und in seiner, wenn Sie so wollen, Reproduktion von Propaganda sehr, sehr interessant verhält und auch eine gewisse Ambivalenz zwischen Depolitisierung, Politisierung, zwischen Fragen der Mobilisierung der Bevölkerung und bitteschön der Nicht-Politisierung bzw. Nicht-Einmischung der Bevölkerung hat. Hier sehen Sie ein frühes Plakat von Khomeini, das sehr gut symbolisiert, was ich eigentlich Ihnen mehrfach hier versucht habe auseinanderzusetzen. Sie sehen Khomeini, der die Flagge Amerikas zerreißt, als Einzelner. Die Flagge Amerikas steht hier natürlich für den Imperialismus und für gerade dann ab den 60er Jahren die Dominanz der USA in großen Teilen der westlichen Welt. Die zweite Ebene, ganz wichtig, Khomeini oben. Die mittlere Ebene ist das Volk. Ganz wichtig für die Legitimität des heutigen islamischen Systems ist der Umstand, dass es sich um eine Revolution gehandelt hat, die von großen Teilen der Bevölkerung getragen wurde. Also diese Frage der politischen Mobilisierung, die man ja heute eigentlich nicht mehr will. Heute sind wir ja da, aber diese Ambivalenz ist immer noch da. Man muss immer sehr vorsichtig sein, wie weit diese Mobilisierung kann. Dann natürlich das Opfer, was man gebracht hat, symbolisiert hier durch den jungen Mann, der hier blutüberströmt liegt, und eine schwarze Flagge. Schwarz ist sehr stark auch ein Symbol für den schiitischen Islam. Und auf dieser Flagge sehen Sie 3 Ausdrücke, die das sehr deutlich machen, um was es geht. Estechlol ist das erste Wort. Hier sehen Sie das da. Estechlol, Souveränität, Unabhängigkeit. Iran war offiziell nie Kolonie, aber allein die Debatten um die koloniale Überformung der eigenen Kultur waren so stark, dass die Iraner 1979 diese Aufforderung, souverän zu sein, sehr deutlich verstanden haben. Der zweite Ausdruck ist Azadi, Freiheit. Auch ein ambivalenter Ausdruck in diesem Kontext und was wir dann sehen werden. Und das letzte ist Jumhuriyye-Islami, Islamische Republik. Ja, und dieses Ineinandergreifen sieht man sehr stark. Ein weiterer wichtiger Aspekt der heutigen ideologischen Reproduktion, das habe ich vorgestern am Flughafen in Mashhad aufgenommen, ist die Frage der amerikanischen Unterwanderung der iranischen Souveränität und der andauernden Verschwörungen Amerikas und des Verrats Amerikas an den Iranern. Das ist hier bezeichnet in diesem in diesem Feld und dann wird da drunter gesagt, das ist der Abschaum, den Amerika hervorgebracht hat. Das ist etwa, hier sehen Sie Öcalan, dann sehen Sie Bin Laden hier, Baghdadi und so weiter. Und da wird ganz genau diese Form des Diskurses aufgenommen, den Sie etwa mit dem Zerreißen der amerikanischen Flagge schon vorher hatten. Und das ist ein Teil dieser Reproduktion, die bis heute anwirkt. Hier sehen Sie ein Plakat der Revolutionsgarden. Ganz wichtig, dass die Islamische Revolution in einem militärischen Konflikt entstanden ist. Daneben dann die Pashteran, also hier sind es die Basij. Und da ist dann so ein Ausdruck drin, den Khomeini sehr stark benutzt hat, die Mustazafin, das ist dieser Ausdruck hier, die Unterdrückten. Und da kommen dann sehr viele Elemente rein, wo wir diesen marxistischen Ansatz sehen, aber auch sehr stark diesen Volksbefreiungsansatz. Charakteristisch ist auch nochmal dieses Opfer, das Opferbringen für die Revolution. Hier sehen Sie ein großes Wandgemälde in Teheran, bei dem ein junger Freiwilliger, der im Iran-Irak-Krieg 1980 bis 88 ums Leben gekommen ist. Mittlerweile sieht man eine neue Form von Propaganda, hier ebenfalls letzte Woche in Isfahan aufgenommen, wo es nicht mehr die Gefallenen des Iran-Irak-Krieges sind, sondern die Gefallenen der Intervention der Irans in Syrien. Also hier diese fünf jungen Männer sind alle in Syrien in den letzten Monaten ums Leben gekommen. Interessant ist hier allerdings, was in dem Plakat da drunter steht. Es geht gar nicht mehr also es geht hier darum, eine Aufforderung an die Frauen zu geben, dieses Opfer der Männer schätzen und diese islamische Form der Moral, der öffentlichen Moral auch damit zu unterstützen. Genau das Gleiche findet sich auf diesem Bild, wo das auch nochmal sehr deutlich wird. Ein Mann, der gefallen ist und hier für die Ehre der Frau auch gekämpft hat und die Freiheit der Frau, den Hijab zu tragen. Also dieses sehr ambivalente System kommt da sehr gut zum Ausdruck, dass es ebenfalls letzte Woche in Isfahan aufgenommen wurde. Zur Zukunft des Islamismus. Lange Zeit hat man vermutet, dass, diese Islamische Republik Iran wird es nicht lange machen. Tatsächlich ist Khomeini dann auch relativ früh, 1989, verstorben. Ja, Sie sehen, das ist die Heiligenverehrung und Plagiate im Iran werden gerne gemacht. Also Sie haben heute auch noch eine sehr starke Verehrung Khomeinis im Iran. Aber man muss deutlich sagen, dass das System politischer Islamismus sich sehr deutlich festgesetzt hat und ausdifferenziert hat. Der heutige Rahbar hat das geschafft, hier die Khomeini-Zeit zu überführen in eine politische Stabilität, die wir seit einigen Jahren haben und die immer auch zyklisch verfolgt. Also es ist eine sehr zyklische Entwicklung, die sehr deutlich diese Frage auch der Ausgestaltung und Interpretation der islamischen Norm betrifft. Das ist ein ganz deutlicher Konflikt zwischen hier Reformern auf der einen Seite, Moderaten, Pragmatikern, etwa den heutigen Präsidenten Rouhani würde ich nicht als Reformer bezeichnen, wie das manchmal in der Presse gemacht wird, sondern eher als Pragmatiker, und den konservativen Prinzipalisten. Also wir sehen, obwohl es von außen immer so aussieht, als ob Iran eine sehr homogene politische Elite hat, dass die tiefen Brüche im System, gerade diese Frage, was ist öffentliche Moral, dass die heute noch ausgehandelt werden und das ist kein abgeschlossener Prozess. Wir sahen etwa in der Zeit Khomeinis eine deutliche Verhärtung, dann kam Rafsanjani zwischen 1989 und dann 1996/97. Indem es so eine leichte Öffnung gab. Khatemi war eine deutliche Öffnung, der war ja auch hier in Freiburg, glaube ich 2002 oder 2003. Und dann schließlich Ahmadinejad, wo diese kleinen neuen zivilen Freiheiten stark zurückgedrängt wurden. Und jetzt sehen wir mit Rouhani wieder so eine Art Bewegung, dass es sich etwas öffnen könnte. Also ich hatte jetzt in der letzten Woche den Eindruck, dass gesellschaftlich gesehen Iran deutliche Fortschritte in diesen Fragen kleiner, persönlicher, individueller Freiheiten gemacht hat, die aber sehr stark unter Druck und in Gefahr sind, halt aufgehoben zu werden. Wie gesagt, eines der Grundprobleme ist immer noch diese Ambivalenz des politischen Systems, was die Islamische Republik hervorgebracht hat. Die Ambivalenz zwischen Politisierung des öffentlichen Raums und Partizipation, also der dauernde Aufruf, macht mit, und den autoritären Restriktionen. Das System will es eigentlich gar nicht haben, dass die Leute sich politisieren und partizipieren. Der große Widerspruch zwischen der Idee der Moralität, dieser integren islamischen Moralität, die das islamische System hervorgebracht haben will, und den alltäglichen Lebensrealitäten, die die Iraner nur allzu gut kennen. Iran hat riesige Probleme mit Alkoholismus und Drogenkonsum. Es hat riesige Probleme, Jugendliche in Beschäftigung zu bringen und Jugendlichen sinnvolle Gestaltung ihrer Lebenswelten zu erlauben. Und dieses große Problem sehen wir sehr deutlich. Und da gibt es auch keine wirkliche Antwort drauf. Das große Problem, was auch schon iranische Intellektuelle seit etwa 20 Jahren thematisieren, ist, dass natürlich mit diesem System Islam als Religion ideologisiert worden ist und häufig auch seinen spirituellen, gnostischen Bereichen unterdrückt wurde. Das wollte man nicht haben. Man hat hier Islam sehr stark mit diesem System übereinandergelegt und die große spirituelle, philosophische Tradition des Islam unterbunden. Und wie das so häufig ist, wenn Sie eine Ideologie politisieren bzw. zum System machen, dann fällt das hinterher meistens der Ideologie auf die Füße. So ein bisschen manchmal kommt es mir heute vor, wenn ich durch den Iran gehe und diese Beteuerung, also die Propagandabeteuerung höre, wie in der DDR 1988. Alle müssen es machen. Ja, sie gehen und sagen, naja, Leninismus, Marxismus und so weiter. Aber wie weit sie das dann befolgen, ist dann eine ganz andere Sache. Also ich habe zunehmend den Eindruck, dass gerade Religion, dieser performative Akt der Religion, einfach sinnentleert ist im Iran. Wir zwar so im Privatbereich eine größere Spiritualität sehen, aber auch so Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der Islamwissenschaft sind, aber auch mehrere islamische Länder kennen, die mit mir auch in der vergangenen Woche Mashhad und Isfahan besucht haben, haben gesagt, eigentlich ist Iran eine viel laizistischere und entreligiösere Gesellschaft, als wir die etwa in anderen Nachbarstaaten des Nahen und Mittleren Ostens kennen. Wie gesagt, dieser Konflikt zwischen denjenigen, die das Rad zurückdrehen und denjenigen hier 2009, diese junge Frau hat ihre beiden Hände, das war die Demonstration gegen Ahmadinejad, gegen die Wahlfälschung, ganz wichtiges Thema, habe ich gar nicht mehr richtig benannt. San ist gleich Mart, Frau ist gleich Mann, also Fragen der Emanzipation. Das sind die ganz großen Fragen, die wir auch im Iran in Zukunft sehen. Und natürlich auch diese Frage, wie verhält sich das mit dem Nationalstaat und den staatlichen Kapazitäten zu verwalten? Ein Großteil der Legitimität des heutigen islamischen Systems im Iran beruht darauf, dass dieses System den modernen Interventions- und Nationalstaat in dieser Form übernommen hat und seinen Bürgern heute in vielfältiger Art und Weise wesentlich mehr anbieten kann, als das im benachbarten Ausland der Fall ist. Iran hat eine funktionierende Krankenversicherung, im städtischen Raum mit einer 100%igen Deckung, im ländlichen Raum mit etwa 87%iger Deckung. Die funktioniert. Das Angebot an medizinischer Vorsorge im Iran ist im regionalen Vergleich, das sagen auch deutlich die Zahlen, sehr deutlich höher, als sie das etwa in Afghanistan, Irak, Syrien natürlich im Moment aufgrund der militärischen Auseinandersetzungen erwarten können. Aber auch etwa, wenn sie das mit Russland oder Aserbaidschan, also anderen Nachbarstaaten vergleichen. Und diese Frage oder diese große Ambivalenz auch, dass wir ein System haben, was darauf aufbaut und was natürlich auch ein Angebot bereithält, das, denke ich, wird in Zukunft die Frage sein. Und da erwarte ich eher, dass es so eine Art langsame Reform gibt, die immer sehr ungleichmäßig erfolgen wird, aber die meiner Meinung nach dieses Thema Religion zunehmend in einen privaten Bereich verlagern wird, während das System sich dann irgendwann darauf einstellen muss, dass es diese Legitimationsquellen nicht mehr in dieser Art abschöpfen kann. Global, und das ist auch so ein bisschen dieser Zukunftsthema, haben wir natürlich in der Islamwissenschaft grob gesagt eine ganze Reihe von Debatten gehabt, die immer wieder sich mit dieser Frage des politischen Islamismus auseinandergesetzt haben. Der französische Islamwissenschaftler Olivier Roy hat 1992 bereits vom Scheitern des Islamismus gesprochen. Das ist ein kleines Büchlein, was er damals rausgebracht hat, ist zumindest auch ins Englische übersetzt, wo er sagt, naja, also eigentlich haben sich diese ganzen islamischen Bewegungen überlebt, die sind eigentlich nie, haben sich nie weiterentwickelt von diesem Bereich der Volksbefreiung und der eher engen moralischen Auslegung von Islam mit ihrer politischen Relevanz dann. Der amerikanische Kollege Asef Bayat hat dann aber gesagt, naja, ganz so ist es nicht. Er hat den Begriff des Postislamismus geprägt 1996 und das auch in den letzten Jahren weiter ausgeführt, wo er ganz klar gesagt hat, eigentlich hat sich die Agenda sehr deutlich verbreitert. Und der Islamismus ist sehr deutlich auch in andere Bereiche oder hat andere Bereiche nun thematisch erschlossen, die er eigentlich vorher nicht im Sinne hatte. Etwa das Thema der Geschlechterrollen in der Gesellschaft. Die Frage auch des zivilgesellschaftlichen Engagements und all diese Dinge. Und das sieht man ja auch zumindest an den frühen Gruppen wie etwa der AK-Partei, also der Partei von Erdogan in der Türkei, die ja auch Vorgänger hatte, die sich ganz deutlich über die klassische islamistische Agenda weiterentwickelt haben. Reinhard Schulze, den bereits erwähnten Islamwissenschaftler aus Bern, spricht 2016 von der Erosion der islamischen Öffentlichkeit und dieser Frage, dass islamische Politik bzw. die Diskussion desgleichen insbesondere nach dem arabischen Frühling so nicht mehr möglich sei. Und Oliver Roy hat sehr interessant in einem doch sehr ambivalenten Aufsatz vor einigen Wochen davon gesprochen, dass wir eigentlich nicht mehr von einer Radikalisierung des Islam sprechen können, sondern eher von einer nihilistischen Islamisierung der Radikalität. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.